Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Ja, das bin ich. Hallo und herzlich willkommen. Gleich geht es unter anderem um ein internationales Protestsymbol aus einem Manga, das vor allem von der jungen Generation genutzt wird, wie beispielsweise in Manila. Junge Erwachsene kämpfen dort gegen die Korruption des Landes.
Corruption isn't a quirk in the system, but an aspect where politicians, those who have monopolies in capital, in power, use their positions to treat government as a profiteering machine.
Kulong na ang mga korapon!
Ja, und warum gerade ein grinsender Totenkopf mit Strohhut zum Symbol einer politischen Protestbewegung geworden ist, darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Weltweit formieren sie sich, ob in Nepal, Kenia, Madagaskar oder Serbien. Junge Menschen protestieren gegen die Politik ihres Landes, allerdings mit einer etwas ungewöhnlichen Flagge, einem grinsenden Totenkopf, der einen Strohhut trägt. Diese Piratenflagge stammt aus der japanischen Anime-Serie One Piece, ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Manga-Serien aller Zeiten. Und ja, sie ist zum Symbol der politischen Protest der Gen Z geworden. Warum und wie diese fiktive Flagge zum globalen Zeichen des Widerstands geworden ist, darüber spreche ich jetzt mit Dina Zank, Japanologin. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
Ja, lassen Sie uns über die Gen Z sprechen. Also junge Menschen in den 20ern, Teenagern, die wählen jetzt eine Anime-Flagge als Symbol des politischen Widerstands. Das klingt ja doch erstmal ein bisschen kurios. Wo wurde diese Flagge denn das erste Mal hochgehalten?
Ja, also medial bekannt geworden ist sie das erste Mal im August 25 im Rahmen von verschiedenen Protesten in Indonesien. Also es gab einen konkreten Vorfall, das war bei einer Kundgebung, bei der sich junge Menschen gegen Korruption und soziale Ungerechtigkeit im Land stark machen wollten. Und da wurde ein Motorradtaxifahrer von einem Polizeiauto überrollt. Das war tatsächlich ein tragischer Unfall. Nichtsdestotrotz ist die Situation total eskaliert. Und im Rahmen dessen wurden eben dann die Piratenflaggen als Protest geschwungen. Und die Regierung hat es als Hochverrat eingestuft.
Okay. Nun ist diese Piratenflagge ein globales Phänomen. Ich habe ja eingangs schon ein paar Länder genannt. Aber wo wurde die Flagge noch gesehen und um welche politischen Proteste ging es da oder geht es da jeweils?
Ja, also zum einen, es ist dann rübergeschwappt, diese generell also politischen Protestbewegungen gegen Unterdrückung, gegen Korruption, gegen Kürzungen von Sozialleistungen, also soziale Ungerechtigkeiten generell. Das war erst in den Philippinen so und in Nepal haben wir es ja eigentlich durch die ganze Welt gehen sehen, viral, wie die Flagge dann quasi vor dem abgebrannten Parlamentspalast hing. Der gestürmt wurde eben aus den gleichen Gründen.
Das heißt, die Flagge funktioniert in tatsächlich auch verschiedenen Bewegungen, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Besteht denn dadurch aber nicht auch die Gefahr, dass sie in problematischen Kontexten auch verwendet werden könnte?
Ja, also vielleicht ergänzend dazu noch, dass es sich nicht als ein asiatisches Phänomen abzeichnet, sondern wir haben die Flagge inzwischen weltweit. In Frankreich wurde sie benutzt von der Bloc en Tout-Bewegung. Aus den gleichen Gründen, Kürzungen von Sozialleistungen und Aufruf zum Generalstreik im Sozial- und Dienstleistungssektor. Deswegen, wir haben sie im Rahmen der Gaza-Proteste als ein Symbol für Freiheit und Menschenrechte gesehen. In London, in Turin, in Rom und jetzt zuletzt eben auch in Berlin. Der Hintergrund zeichnet sich eigentlich immer ähnlich ab. Und ich glaube, das eine ist, dass die Piratenflagge auf jeden Fall durch eine bestimmte Verklärung, die wir über die Zeit aus Hollywood auch einfach haben, also Piraten an sich als Motiv, jetzt gar nicht nur in One Piece, auch ein bisschen dazu führt, dass wir Piratentum als ein Zeichen von einer, sage ich mal, radikalen Selbstbestimmung, einem Wunsch nach Freiheit, nach Gehörtwerden, aber auch ein Symbol von Inklusion. Also alle Ausgestoßenen in einer Gesellschaft können Piraten werden und sich dann im Endeffekt in so eine Art Robin Hood-Syndrom für die Armen und Verfolgten dieser Welt einsetzen. Und das ist was, was in der Popkultur auf jeden Fall in diesem Motiv mit drinsteckt und was wir auch in ganz vielen anderen Bereichen, also in der Musik, im Film und ja, tausendfach in Internet-Communities erleben.
Ja, da gibt es ja zig verschiedene Popkultur-Symbole, die Sie auch gerade schon genannt haben. Aber was macht denn gerade diese Flagge so besonders?
Ich glaube, sie ist einfach sehr emotional aufladbar. Und die Strohhutflagge an sich ist ja nicht gebunden an irgendwelche bestehenden politischen, geschichtlichen oder ideologischen Theorien, die wir haben aus vergangenen Generationen, sondern sie ist was, was aus Internetkultur, Animes, Memes und eigentlich aus der Gen Z selber raus entstanden ist, aus einer selbstentwickelten Kultur heraus.
Spielt da vielleicht auch rein, weil Sie gerade das Internet ansprachen, dass die Gen Z die Ersten sind, die komplett digital aufgewachsen sind?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, man ist sehr losgelöst von diesen Strukturen. Diese Strohhutflagge bildet erstmal eine Möglichkeit, relativ leicht in Aktivismus einzusteigen, weil man sich eben nicht einordnen muss. Man hat eine gewisse Anonymität und man hat eine eigene Bildsprache und auch Protestsprache. Also Jolly von der Oklahoma State University sagt zum Beispiel sehr konkret, dass es eine neue Grammatik eines globalen Widerstands gibt. Und diese neue Grammatik, das finde ich eigentlich eine sehr gute Umschreibung dessen, weil wir verstehen müssen, dass die Gen Z, für die ist der virtuelle Raum genauso real und die Internet-Communities ein genauso realer Platz wie unsere physische Welt. Also was Opas Stammtisch ist heute die Community und man kann sich eben plötzlich global vernetzen und wie man das auch in Indonesien gesehen hat, da geht ein Video viral und mit vielen Leuten resoniert das auch. Eine Erkaltung in der Weltpolitik sozusagen resoniert eben genau bei diesen Menschen, die sich auch von den Werten der Strohhutpiraten inspiriert fühlen. Also Freiheit, Gerechtigkeit, Kampf gegen Unterdrückung, Kampf gegen Korruption, Entmilitarisierung. Also das sind alles Motive, die im Anime auch so vorkommen.
Also eine neue Grammatik, interessant. Und wir haben gerade über die Werte der Strohhutpiraten gesprochen. Wir haben aber noch nicht geklärt, worum es eigentlich im Anime One Piece geht.
Ja, wichtig auf jeden Fall. Also wir haben erstmal die Situation eines kleinen Jungen, der irgendwo in einem kleinen Ort, auf einer kleinen Insel irgendwo aufwächst und gehänselt wird, weil er als Träumer verschrien ist. Das heißt, die Leute werfen ihm immer vor, er wurde verlassen von seinem Vater, niemand wollte ihn haben. Aber er sagt, nee, sein Vater ist der König der Piraten und irgendwann wird er kommen und wird ihn holen. Und er selber wird also den absoluten Schatz, das One Piece, finden und selber König der Piraten werden. Und von diesem Traum ist er so überzeugt und kann auch andere Menschen von diesem Fakt so gut überzeugen durch einen wahnsinnigen Enthusiasmus, den er hat, dass er sich tatsächlich ein Schiff und eine Piratencrew organisieren kann. Das sind natürlich keine typischen Piraten, das sind sehr auffällige Charaktere, selber totale Außenseiter und durch verschiedene Schicksale und besondere Charaktereigenschaften miteinander verbunden. Und die bereisen dann eben die Grand Line zusammen und erleben allerhand Abenteuer, kämpfen dabei auch gegen die Navy, also den militärischen Arm der Weltregierung, die natürlich dargestellt ist als ein absolut oppressiver, autoritärer Apparat, der die Menschen unterdrückt und in Armut schmeißt. Und sie kämpfen natürlich dagegen und setzen sich für die Freiheit ein. Und das ist natürlich was, was gerade bei jungen Leuten super resoniert.
Dann fassen wir zusammen. Die Piratenflagge mit Strohhut vom japanischen Manga-Comic One Piece wird weltweit bei Protesten von jungen Menschen genutzt. Der Kampf gegen Korruption und Ungleichheit vereint die Protestbewegung. Und ja, über die politischen, die popkulturellen Hintergründe sprach ich mit Dina Zank, Japanologin hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ich reiß das Pflaster direkt ab. Der deutschen Filmwirtschaft geht es nicht gut. Leere Studios, fehlende Jobs und Reformen, die einfach nicht in die Gänge kommen, haben auch schon mehrfach über die prekäre Lage hier im Programm berichtet. Besonders hart trifft es SchauspielerInnen. Viele von ihnen kämpfen aktuell, ob beim Film, Theater oder Fernsehen, gegen den dramatischen Einbruch von Engagements. Ein Problem: der deutsche Filmproduktionsstandort leidet unter mangelnder internationaler Konkurrenzfähigkeit. Trotzdem, der Deutsche Schauspielpreis wurde jetzt vom Bundesverband verliehen. Also ein Moment, wenn man so möchte, der Anerkennung in einer Zeit, in der vielen eigentlich nicht nach Applaus zumute ist. Christian Berndt mit einem Blick auf eine Branche, die ums Überleben kämpft.
Der Kultur austrocknet. trocknet die Seele der Gesellschaft aus.
Immer wieder war die prekäre Lage der Kultur in Deutschland in diesem Jahr Thema bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises. Mal ernst, mal ironisch, es hatte etwas von Galgenhumor. Denn die Krise des deutschen Films trifft das schauspielende Gewerbe hart. Hans-Werner Mayer bestätigt das. Der Schauspieler und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel war kurz vor dem Deutschen Schauspielpreis auch beim First Steps Award.
Ich war gestern beim Filmpreis für Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspieler, Nachwuchskünstler hier in Berlin. Und jeder, wirklich jeder, hat über dieses Thema gesprochen. Da ist die Schauspielerin, die jeder kennt, die normalerweise 3 Filme im Jahr macht und ganz viele Angebote ablehnen muss. Die macht diese 3 Filme zwar immer noch, hat aber nichts mehr zum Ablehnen. Dann, ich habe eine andere Kollegin getroffen, die nach 13 Jahren wieder angefangen hat zu kellnern, um zu überleben. Und dazwischen bewegt sich das.
Zwar gab es beim Film immer wieder Auf und Abs, aber die jetzige Lage ist drastisch.
Also eine solche Krise haben wir noch nie erlebt. Das ist ein Auftragsrückgang von ungefähr 50%. Und das ist eine multipolare Krise. Also im Film-Fernsehbereich kommen 3 Dinge zusammen. Einmal das Einfrieren der Gebührenerhöhung.
Weil die Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr erhöht werden, finanzieren die Sender kaum noch Kinofilme, so Mayer. Zudem ist der deutsche Filmproduktionsstandort international nicht mehr konkurrenzfähig. Das sollte durch eine Reform der Filmförderung verbessert werden, aber die lässt immer noch auf sich warten. Und darüber hinaus fahren die Streamer seit Jahren ihre Produktionen zurück.
Und dann kommen die Kulturetatkürzungen dazu, die dazu führen, dass die Theater weniger produzieren. Das heißt, die Ausweichmöglichkeit für Leute, die normalerweise drehen und nebenbei Theater spielen, fallen auch weg.
Diesen Ausfall der Theater für Filmschauspieler bemerkt auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Agenturen, Ulrich Meinhardt. Die Krise trifft junge wie erfahrene Schauspielerinnen, sagt er.
Schauspieler, die früher gut zu tun hatten, kommen jetzt gerade mal so mit ein paar Drehtagen rum. Schauspieler, die einsteigen wollen in den Betrieb, haben es sehr schwer. Etablierte Schauspieler, die sehr gute Tagesgagen konstituiert haben bei öffentlich-rechtlichen Sendern, da wird auf einmal mit Sondergagen gearbeitet, die nicht mehr feierlich sind, die unter der Hälfte der eigentlich ausgehandelten Gage liegen. Dann heißt es friss oder stirb.
Zumal die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler sowieso wenig verdienen. Laut Studien bekommen 70% von ihnen unter 30.000 Euro im Jahr, 60% unter 20.000.
Das Leuchtfeuer wie Frau Berben und wie sie alle heißen, Bleibtreu und so weiter, da Spitzenverdiener sind, das ist nicht die breite Masse. Die breite Masse hat von wenigen Drehtagen zu leben, die zwar für den Normalbetrachter erstmal gut bezahlt sind, aber dafür dann auch lange Durststrecken zu ertragen.
Immerhin konnten der Bundesverband Schauspiel und Verdi mit der Produktionsallianz dieses Jahr Tarifverträge aushandeln, die deutliche Verbesserungen für die Schauspielbranche enthalten.
Es gibt jetzt betriebliche Altersvorsorge auf breiter Ebene. Das gab es vorher nur bei einigen Produktionen. Es gibt Gagenuntergrenzen für Berufsanfänger. Es gibt vielerlei Regeln, die es vorher nicht gab. Wiederholungshonorare, Folgevergütung, alles das ist jetzt besser geregelt. Aber das nützt ja natürlich den Leuten, die nichts zu tun haben, auch nicht.
Von Produktionsseite gibt es auch Kritik an den Tarifabschlüssen. Sie würden die angeschlagene Konkurrenzfähigkeit der deutschen Filmproduktion zusätzlich schwächen. Dieses Argument lässt Ulrich Meinhardt nicht gelten. Die Nachbesserungen seien lange überfällig, sagt er.
Wenn wir nach England schauen, die Equity oder die SAG-AFTRA in Amerika, die haben ja schon seit Jahrzehnten diesen Standard erreicht, den wir erst noch erreichen müssen. Aber wir sind auf einem guten Wege.
Die jetzige Krise betrifft nicht nur Schauspielerinnen, sondern auch die Schauspielagenturen. Deren Zahl ist dramatisch gesunken. Die verbliebenen Agenturen müssen nun eine viel größere Zahl von Schauspielern betreuen.
Ich kenne eine Agentur, die hat jetzt über 250 Schauspieler, die sie vertritt.
Und das in einer Zeit, in der Schauspielerinnen und Schauspieler immer stärker unter Druck stehen. Sie müssen viel schneller funktionieren als früher und oft innerhalb kürzester Zeit Bewerbungsvideos abschicken. Persönliche Castings reduzieren sich auf wenige Hauptrollen. Die Anonymität ist für viele belastend, so Meinhardt. Die Agenturen sind überlastet, dabei müssten sie nun eigentlich Betreuungsarbeit leisten.
Das Problem ist ja, dass jeder Schauspieler hauptsächlich erstmal den Fehler bei sich sucht. So sind die meisten Schauspieler gestrickt. Das Selbstwertgefühl der Leute, die nicht beschäftigt sind, ist schlecht, um es jetzt mal nett auszudrücken. Und wir müssen damit irgendwie umgehen. Also ein Kollege von mir meinte, er musste letztens die Polizei rufen, weil ein Klient mit ihm telefonierte und er stand auf dem Dach und wollte springen.
Viele Schauspieler wechseln den Beruf, aber die meisten versuchen durchzuhalten. Alle Hoffnungen richten sich derzeit auf die lange versprochenen Filmreformen. Schauspielerinnen sind ein zähes Volk und oft bereit, lange Durststrecken zu ertragen, so Hans-Werner Mayer.
Mein Kollege Heinrich Schafmeister nennt es immer so schön, das ist der schönste Beruf der Welt, den man niemandem empfehlen kann.
Gucci, Chloé und Loewe. Diese Luxusmarken werden, wenn man so möchte, bestraft. Die Europäische Kommission hat den drei Firmen Millionenstrafen verhängt, weil sie gegen EU-Regeln verstoßen haben. Was heißt das für die Branche und gibt's Luxusmarken bald im Sale? Das weiß Diana Weiß, Modeprofessorin, jetzt bei uns im Kompresso. Hallo.
Hallo.
Ja, also rollen wir den Fall nochmal von vorne auf. Warum wurden die Strafen von der EU-Kommission überhaupt verhängt?
Ja, also es ging darum, dass die genannten Brands, Läden und auch Online-Shops eben vorgeschrieben haben, zu welchen Preisen sie die Produkte verkaufen müssen. Sie durften also nicht eigene Preise festlegen, sondern mussten sich an die Preisempfehlungen halten, die die Konzerne vorgegeben haben. Zudem wurde auch bei bestimmten Produkten kategorisch ausgeschlossen, dass die jemals reduziert werden dürfen, also zum Beispiel im Schlussverkauf. Ja, und das schädigt den Wettbewerb und schädigt letztendlich auch die VerbraucherInnen, die dann eben diese hohen Preise bezahlen müssen und gar keine Chance haben, jemals ein Schnäppchen machen zu können.
Ja, apropos Preise, wie kommen denn diese astronomischen Preise bei Luxusprodukten überhaupt zustande? So eine Handtasche, denke ich auch manchmal, wäre ganz nett, aber das kann sich ja keiner leisten.
Ja, mittlerweile kann sich das keiner mehr leisten. Also die Preise sind gerade nochmal in den letzten Jahren, seit 2019, im Durchschnitt um 52% gestiegen im Luxussegment. Und da muss man sich fragen, sind die jetzt auch 52% besser oder schöner? Nein, eigentlich im Gegenteil. Also die Preispolitik ist extrem intransparent von den Konzernen. Eigentlich machen sie die Preise so hoch, weil sie es können oder weil sie es bisher konnten. Diese Marken setzen in ihrem Storytelling extrem auf so Werte wie Tradition, handwerkliche Herstellung, Qualität und so weiter. In Wahrheit ist damit aber nicht so weit her. Es gab ja auch einige Skandale jetzt in letzter Zeit, zum Beispiel um Loro Piana, kann man sich vielleicht noch dran erinnern. Auch eine italienische Luxusbrand. Und dann stellt sich eben raus, ach, die Sachen werden dann doch teilweise in China hergestellt und eben nicht in Europa von gut ausgebildeten, gut bezahlten Fachkräften.
Mhm. Ja, vor allem, wenn ich höre 52% teurer, dann kann es ja nicht an der Inflation liegen. Aber nochmal zurück zu den Gewinnen, wenn die so hoch sind, warum dürfen die Produkte dann nicht in den Sale gehen? Das würde doch der Branche beziehungsweise daran würden die Brands doch immer noch genug verdienen.
Ja, ja, das stimmt. Also man muss davon ausgehen, dass die Gewinnmargen sowieso schon extrem hoch sind. Also man kann da locker von so dem 15-fachen des Herstellungspreises ausgehen, teilweise noch viel mehr. Warum die Sachen nicht reduziert werden dürfen, hat alleine den Grund, dass der Markenwert künstlich hochgehalten werden muss. Das heißt, bestimmte Produkte, vor allem so klassische Taschen, also Loewe Puzzle Bag zum Beispiel, die dürfen niemals in den Sale gehen, einfach um diese Illusion zu nähern, dass es einfach extrem wertvolle Produkte sind, die auch gar keinen preislichen Schwankungen unterliegen. Und dahinter steckt natürlich das berühmte Lizenzgeschäft. Also die großen Brands verdienen ja eben nicht mit diesen teuren Taschen das meiste Geld, sondern mit sogenannten Lizenzen. Also sie verkaufen dann Sonnenbrillen, Nagellack und so weiter, wo ihr Logo draufsteht. Und das funktioniert halt nur, solange dieses Logo so unglaublich viel Strahlkraft besitzt, dass Leute bereit sind, viel Geld dafür auszugeben.
Also ich verstehe die Illusion oder die Marketingstrategie dahinter, aber was passiert denn dann mit den Luxustaschen, die nicht verkauft werden, weil, wie wir gerade gelernt haben, man die Preise nicht reduzieren darf?
Tja, also die werden tatsächlich geschreddert, zerschnitten, verbrannt. Also die Brands zerstören lieber diese Luxustaschen, als dass sie sie für einen reduzierten Preis verkaufen. Ja, und diese Praxis ist jetzt auch natürlich extrem in die Kritik geraten in den letzten Jahren, was dann dazu geführt haben, dass jetzt einige Brands, Louis Vuitton zum Beispiel, die geben jetzt vor, ja, wir recyceln die dann. Also wir nehmen dann die Taschen auseinander und dann machen wir was anderes daraus. Aber auch das bleibt halt extrem intransparent und versuchen das natürlich möglichst geheim zu halten und zu vertuschen. Also die werden dann auf anderem Wege dem Markt einfach entzogen.
Das heißt, jetzt mit der neuen Entscheidung der EU-Kommission, welche Auswirkungen oder auch Veränderungen kann es in diesem Luxussegment geben?
Ja, also wir können uns eigentlich freuen. Also die Rechte der Verbraucherinnen werden ja gestärkt. Womöglich droht jetzt auch eine Klagewelle. Also wer sich vielleicht letztes Jahr eine Gucci-Handtasche gekauft hat und jetzt der Meinung ist, zu viel dafür bezahlt zu haben, hat möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz. Außerdem hat diese Entscheidung der EU-Kommission womöglich auch Auswirkungen auf den sogenannten zweiten Markt. Also es ist ja auch ein großes Business, dass eben solche Handtaschen nochmal wieder weiterverkauft werden. Gerade bestimmte Modelle wurden eben auch in den letzten Jahren so als Investitionsobjekte gehandelt, weil eben gesagt wurde, ja, da findet ja gar kein Wertverlust statt. Man wird ja immer wieder diesen Preis für die Tasche bekommen, den man mal bezahlt hat, womöglich auch noch einen viel höheren Preis. Naja, und dieses Modell funktioniert dann natürlich nicht mehr, wenn die Sachen im Schlussverkauf zu Schleuderpreisen zu haben sind.
Also vielleicht dann doch Glück hat, wer keine Luxustasche hat. Diana Weiß, Modeprofessorin, über die Millionenstrafen gegen Luxusmarken und wie Preispolitik funktioniert. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Jetzt geht es um die, wenn man so möchte, Evolution von Modeschauen. Um 1900 ging es los in intimen Salons und heute, eventuell erinnern Sie sich an die Schau von Chanel vor gut 10 Jahren, bei denen die Models durch einen eigens von Chanel konzipierten Supermarkt liefen. Kurz gesagt, wer heute eine Modenschau besucht oder sie online verfolgt, bekommt oft ein ganzes Spektakel zu sehen. Es geht um Kunst, Performance, Musik und natürlich auch Kreativität. Und mit der Geschichte der Schauen beschäftigt sich das Vitra Design Museum in Weil am Rhein läuft ab Samstag die Ausstellung Catwalk, the Art of Fashion Show. Co-kuratiert von Modehistorikerin Katharina Krawczyk, bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Ausstellung ist ja chronologisch aufgebaut, aber welche Highlights gibt es Ihrer Meinung nach zu sehen? Was darf man nicht verpassen?
Also es sind natürlich alles Highlights, die wir zeigen, aber es gibt zwei wirklich als Besonderheiten. Zum einen, Sie sprachen vorher von der Supermarktshow von Chanel. Wir werden die Modelle, die vom Set-Design zeigen, die Architekturmodelle, und die sind noch nie aus den Archiven geholt worden. Zum einen von der Supermarktshow und zum anderen die sogenannte Rocket Show, diese riesige Rakete, die dann abhob am Ende im Finale. Und die beiden Sets zeigen wir, genauso wie die Objekte aus dem Supermarkt, eine Auswahl dieser Artikel, die da drin standen. Auch die kriegt man ja sonst nicht zu sehen. Und das andere ist, wir haben originale Puppen aus dem sogenannten Théâtre de la Mode. Das war eine Modenschau en Miniature 1945, als es Stoffknappheit in Paris gab. Und da haben wir 4 originale Puppen aus dieser besonderen Schau, die wir im historischen Teil zeigen werden.
Dann kommen wir doch nochmal zu den Anfängen. Wann genau ging es denn los? Wie sahen die Urmodeschauen aus und welche Idee steckte auch dahinter?
Also die Modenschauen, wie wir sie heute kennen, das kam natürlich mit den Modehäusern. So richtig ging es los, so am Anfang des 20. Jahrhunderts, mit Präsentationen in den eigenen Salons der Couturiers. Die waren angeschlossen an ihre Ateliers. Das war ein privater Rahmen. Da konnten Kundinnen und Kunden einfach mehrmals täglich vorbeikommen und die Models präsentierten dann die aktuellen Kollektionen vor Ort. So wie wir sie im größeren Rahmen kennen, dass auch größeres Publikum vor Ort ist, das kam dann mit der größeren Kommerzialisierung zustande, mitunter in amerikanischen Warenhäusern. Die erste Schau können wir rückdatieren auf 1903. Und wir zeigen eine Fotografie von dem Warenhaus Wanamakers von der Modenschau von 1909.
Das heißt, wenn man in die Ausstellung geht, dann sieht man vornehmlich erstmal Fotografien, chronologisch aufgebaut, wie sich die Schauen entwickelt haben über die Jahrzehnte.
Richtig, also wir arbeiten mit Filmmaterial. Es gibt tatsächlich auch Filmaufnahmen aus den Salons, auch von Coco Chanel, die berühmte verspiegelte Treppe, aber auch aus dem Hause Worth. Dann zeigen wir viele Fotografien, originale Zeitschriften aus der Zeit und die unterschiedlichen Räume. Es waren nicht nur Salons, sondern die Designer schickten ihre Models auch außerhalb der Salons, zum Beispiel zu Pferderennen. Und dort trugen die Models die neuen Kollektionen und wurden sofort von den entsprechenden Kunden gesehen. Aber auch auf Ocean Liners, auf den Cruise Liners, deswegen die Cruise Collections heute, auf den Überfahrten von Europa in die USA wurden die Kollektionen auch auf den Schiffen präsentiert. oder auf Gartenpartys. Das heißt, all diese Orte der Präsentation werden wir zeigen.
Und neben den Fotografien gibt es auch Objekte zu sehen, zum Beispiel Einladungen. Klingt erstmal, wenn man sich nicht auskennt, egal, um es mal salopp zu formulieren, spielen aber in der Fashion-Welt eine große Rolle. Warum und inwiefern haben die sich auch verändert?
Ja, die Einladung, das ist wirklich sehr spannend. Das wird ein roter Faden bei uns in der Ausstellung sein, weil mit der Einladung fängt die Show schon an, bevor sie überhaupt beginnt. Bevor die Models auf den Catwalk treten, bekommen die Gäste und die Journalisten kurz vor der Show die Einladung zugeschickt und kurioserweise immer noch per Brief. Also das wird richtig zelebriert, zum Teil auch handschriftlich. Und die frühen Einladungen waren einfach Karten, die einfach nur Ort und Zeit gezeigt haben und haben sich im Laufe der Zeit wirklich zu veritablen Objekten entwickelt, die wirklich Sammlerstücke sind, die jetzt auf Instagram auch sofort gepostet werden. Das hat man gesehen jetzt bei der Chanel-Show, die mit einem neuen Designer vertreten war. Das war eine Kette mit einem kleinen Häuschen und drinnen Miniaturschrift die Einladung verfasst. Zu einer Modenschau für Balenciaga, das war während der Corona-Pandemie, wurden VR-Brillen an die Gäste verschickt und ein Link zu einem Videospiel. Und in diesem Videospiel wurde dann die Kollektion präsentiert. Das können aber auch bei Louis Vuitton ein Flugschreiber sein, den man selber zusammenbauen kann. Also das sind wirklich richtige Sammlerstücke, Objekte, die riesige Ausmaße annehmen können.
Geht es überhaupt noch um Mode oder ist es alles im besten Falle Performance-Kunst mittlerweile?
Die Modenschau präsentiert die neue Kollektion, ist aber an sich, und das ist auch eine der Thesen unserer Ausstellung, eine Kunstform, die mehrere Disziplinen vereint. Und dazu gehört die Performance, dazu gehört Architektur, der Raum, das Set-Design. Sie haben ja vorher die Supermarktshow angesprochen. Dazu gehört Musik, Licht, inzwischen auch Geruch. Hier geht es um viel mehr als nur die Präsentation der neuesten Kollektion. Also in den Modenschauen spiegelt sich wirklich der Zeitgeist wieder, spiegeln sich gesellschaftliche Veränderungen wieder, spiegeln sich Körperideale, spiegeln sich Tabus, politische Veränderungen und zwar durch die ganze Geschichte der Modenschau hindurch. Das ist wirklich eine Bühne, auf der wir vorgeführt bekommen, was außerhalb dieser Bühne passiert.
Dann würde ich gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, weil Sie gerade über gesellschaftliche Veränderungen und körperliche Ideale gesprochen haben. Geht es in einem Teil Ihrer Ausstellung ja auch um den Gang und die Körper der Models? Das finde ich interessant. Das heißt, Sie zeigen, wie sich westlich geprägte Schönheitsideale im Laufe des Jahrhunderts verändert haben? Oder geht es auch um eine Art von Kritik? Beispielsweise erinnere ich mich an die 1990er Super-Heroin-Chic-Models wie Kate Moss, die ja doch auch ein ungesundes Bild von Weiblichkeit verkörpert haben.
Die Körperidee, und das kann man sehr schön ablesen, also wenn man in die Anfänge geht bei Worth und Poirier, sahen die Models aus wie die Kundinnen. Also das waren die sogenannten Sosis, wie Doppelgänger. Sie sollten tatsächlich, die Kundin sollte sich darin spiegeln. Es sollte nicht fernab ihres eigenen Körpers sein. Und das hat sich aber im Laufe der Geschichte verändert mit den Jugendkulturen. Nach dem Krieg in den 60er Jahren, Twiggy war das Ideal, also wirklich ein Mädchenkörper, nicht mal ein Frauenkörper. Und das ist eigentlich dabei geblieben. Also jung zu sein ist immer noch ein Ideal. Obwohl sich das gerade auch beim Casting stark verändert. Ich habe für den Katalog das Model Margosha Bella interviewt, die wirklich auf eine Karriere von 25 Jahren zurückschaut und dann auch die Veränderungen sehen kann. Und sie sagte zu mir, die jetzt den Ton angeben, sind die Castingdirektoren. Die bestimmen das Bild des Hauses, der Schau und eben auch, welche Körpertypen präsentiert werden auf dem Catwalk. Und sie sagte, alt ist jetzt im Kommen. Ja, ich meine, sie ist jetzt in ein gewisses Modelalter gekommen. Vor 20 Jahren wäre sie nicht gebucht worden. Aber jetzt ist es auf jeden Fall eine größere Diversität zu sehen. Und das spiegelt ja auch die Gesellschaft wieder in dem Bestreben, sowohl was das Verhältnis der beiden Geschlechter angeht oder auch die Auflösung der Geschlechtergrenzen.
Eine umfangreiche Ausstellung, die zu sehen ist im Vitra Design Museum in Weil am Rhein ab kommenden Wochenende. Am Samstag, den 18.10. geht es los, läuft bis zum 15. Februar 2026 und heißt Catwalk, The Art of the Fashion Show. Ich sprach mit Kuratorin Katharina Krawczyk hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.